Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu den Lip Tease Shorts, präsentiert von Beate Use TV mit mir, eurer Gabi Gold. Und ich freue mich gerade richtig, hier wieder ans Mikro zu reden, weil die letzte Aufnahme ist schon wieder ein bisschen her. Und das Tolle, finde ich auch immer in unseren Aufnahmen, besonders für die Lip Tease Shorts, ist, natürlich produzieren wir das vor, aber wir produzieren diese Lip Tease Shorts gar nicht so doll vor. Also wenn ihr jetzt am heutigen Donnerstag, wenn die Folge rauskommt, die hört, bedeutet es, wir haben die Folge jetzt an diesem Montag aufgenommen erst. Und das finde ich immer eigentlich irgendwie ganz nett, weil man da immer so ein bisschen, ja, noch in der Situation ist und in dem Zeitgeschehen. Weil, Zeitgeschehen, badabum, letztes Wochenende, also gestern, vorgestern, war der CSD in Berlin. Da war ich natürlich mit am Start. Ich weiß ja nicht, ob hier einige CSDlerInnen unter euch dabei sind oder Leute, die da gerne hingehen. Ich fand es dieses Jahr richtig schön wieder. Wir waren, es war relativ regnerisch und das hat so Regen angesagt. Aber der CSD ist auch sowas. Da kann denn auch, keine Ahnung, was für Wetter angesagt sein. Da muss man dann probieren hinzugehen. Und ich finde, gerade macht das Wetter eh immer so hoch und runter. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Aber es war richtig, richtig nice und ganz unkompliziert. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt. Es gibt so Gruppen, mit denen man unterwegs sein kann. Es ist ja eh anstrengend, auf so einer Parade mit einer Gruppe unterwegs zu sein und sich nicht zu verlieren. Aber es gibt so Gruppen, das ist einfach nur anstrengend, weil irgendwie so jeder was anderes will und der eine muss pullern und der andere will hier was trinken und dann will noch jemand auf FreundInnen warten und dann ist das einfach alles so, es ist ein reines Warten. Und manchmal hat man einfach so einen guten Tag und ist in einer Gruppe und irgendwie fügt sich alles so. Und so war mein CSD dieses Jahr. Also ich war in einer richtig schönen Gruppe unterwegs und das war einfach irgendwie alles so einfach. Das war irgendwie richtig, richtig nice. Da waren wir abends noch feiern, war ich auch lange nicht mehr. Also ich hatte eine richtig, richtig gute Zeit. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hatte aber auch eine richtig intensive Woche davor. Wir hatten dreimal haben wir so ein privates kleines Fotoshooting gemacht bei einer Freundin in der Wohnung. Und das ist immer so ein bisschen, ich will das kurz erklären, weil das ist, die Leute denken immer, nur weil man beruflich Fotos macht, dass einem das dann total einfach fällt, so Fotoshootings zu machen und so. Und es gibt sicherlich einige Leute, bei denen das so ist, aber bei mir persönlich, ich kann viel besser für andere Firmen und irgendwie Companies, die mich buchen und Porn-Companies und was auch immer, Fotos machen für deren Produkt. Und ich bin dann so auf so eine gute Art und Weise so distanziert von mir und auch von meinem Körper und von meinem Körperbild und so. Ich versuche so das Produkt, was mein Auftraggeber, meine Auftraggeberin da irgendwie ja vermarkten will, umzusetzen und meinen Job gut zu machen. Aber wenn ich für mich selber, für meine eigenen Plattformen oder für meine Social Media oder ja einfach für mich Fotos mache, dann muss ich die ja gut finden. Und dann muss ich ja erstmal drüber nachdenken, was soll denn mein Outcome sein? Und dann will man bei so einem Shooting natürlich das Ziel auch erreichen. Oh, und ich finde, das ist viel, also diese Arbeit ist viel fehleranfälliger und da bin ich immer viel aufgeregter. Und also es ist für mich immer ganz, ganz, ganz heftig. Und dadurch war die letzte Woche unter anderem auch sehr, sehr emotional. Weil ich einfach irgendwie so ein bisschen Content oder Fotos für mich gemacht habe. Und vor allem die Fotografin ist ja, meine Main-Fotografin ist ja gerade meine Partnerin. Und dann ist sie dann auch so unter Druck, irgendwie so tolle Fotos abzuliefern und so. Und das ist schon, also einfach nur mal so Knips, Knips. Also na klar kann man auch so Selfies machen und dann auf Instagram hochladen. Die gehen sogar manchmal besser als die so mit voll viel Arbeit und voll aufwendiger Kamera und so. Aber wenn Leute, also oft, wenn Leute wirklich ein Foto posten, dann könnt ihr davon ausgehen, dass da echt viel Arbeit auch eingeflossen ist und dass das super anstrengend auch ist, das überhaupt zu machen und dann irgendwie auszusuchen. Und nur weil Leute das von sich posten, heißt das nicht, dass die super, super sicher mit sich und ihrem Körper wären. Also ich kenne auch ganz, ganz viele, die das auch einfach nutzen und so nutze ich das auch. So ein bisschen auch aus meiner eigenen Komfortzone herauszugehen und mir auch so zu sagen, ey Gabi, jetzt nimm dich mal nicht so ernst. Ich weiß, du findest es da nicht so toll, wie du da aussiehst oder diese Kleinigkeit oder hier oder da. Aber wirklich, also bei 90% der Bilder, die ich poste, muss ich wirklich aktiv Abstriche machen, dass mir das nicht so 100% gefällt und einfach sagen, oh, meine Güte, es geht einfach nur darum, dich expressiv irgendwie auszudrücken und jetzt nicht in so einen Zweifelkreislauf zu verfallen. Aber das passiert uns allen, egal wie wir uns präsentieren, anderen gegenüber oder auf Social Media. Die Zweifel haben wir echt alle. Aber es war eine sehr, sehr coole Woche, aber eine sehr emotionale und der kleine Höhepunkt war dann eben der CSD. Ja. Das war so meine letzte Zeit. Jetzt bin ich ein bisschen happy auf die nächste Woche oder auf die Woche jetzt. Die lasse ich jetzt erstmal ein bisschen ruhiger angehen. Aber trotzdem auch natürlich mit den Lip-Tease-Shorts. Und dafür darf ich euch jetzt unsere erste Frage dieses Mal vorstellen. Ich sage immer eine sehr, sehr coole Frage, aber die Fragen, wir suchen uns die auch nicht umsonst aus. Also wir finden die Fragen ja auch schon nett. Die erste Frage ist: Was ist das größte Vorurteil, das deiner Meinung nach dem Porno gegenübersteht oder das es dem Porno gegenüber gibt? Und ich glaube, darüber könnte ich jetzt einen ganzen Essay schreiben, eine ganze Doktorarbeit könnte ich darüber schreiben. Und nicht nur ich. Also es ist so, es ist ein Riesenfeld, ein Riesenthema, wo einem gleichzeitig irgendwie so super viele Sachen einfallen. Was mir aber wirklich als erstes einfällt, was mir immer wieder aufstößt, weil ich das in letzter Zeit irgendwie, vor allem in letzter Zeit, wirklich oft höre, ist die Annahme, dass Porno nur eine Art von Körperbild zulässt oder eine Art von Körperbild propagiert, beziehungsweise auch von Körperbild untenrum. Also reden wir jetzt mal ganz, ganz klar und unverblümt über Pussys, wie Pussys aussehen und wie Pussys auszusehen haben. Dass sie irgendwie nicht, ne, wir alle kennen diese wunderschöne Schmetterlingsform, dass da kleine Flügelchen rauskommen, das sind dann eben die äußeren, es kann ja alles irgendwie groß oder klein sein, ne? Die äußeren Schamlippen können irgendwie größer sein oder kleiner sein, die inneren. Ich weiß, dass ich damit auch sehr, sehr zu strugglen hatte, als ich langsam irgendwie älter wurde, dass das halt alles nicht symmetrisch bei mir war und auch immer noch nicht ist. Und dann mit der Zeit lernt man aber, dass das total gut und cool und easy und normal ist. Aber das kann einen schon mal vor eine Herausforderung stellen. Und ich höre in letzter Zeit wirklich oft die Annahme von irgendwie Leuten, dass sie das problematisch im Porn finden, dass ja Porno einfach immer so ganz perfekte Muschis zeigt. Und das finde ich ist überhaupt nicht der Fall. Also mal abgesehen davon, dass jede Muschi perfekt ist, aber was in dem Zusammenhang ja gemeint ist, sind halt diese ganz kleinen Schamlippen, keine große Vulva, keine große Vagina da irgendwie, die man sieht. Und ich finde wirklich, dass viele Vorurteile im Porn vielleicht damit zusammenhängen, dass die Leute nicht genug Porn gucken oder dass sie sich nicht verschieden genug Porno angucken. Also ich gucke ja jetzt auch beruflich Pornos. Also nicht zu Recherchezwecken, sondern im Rahmen meiner Halbtagsarbeit im Büro, wo ich eben auch jeden Tag irgendwie gucke, wie sehen die neuen Releases aus, die neuen Neustarts von Pornos, die eben hochgeladen werden. Und haben die irgendwelche technischen Mängel oder so. Und ich sehe wirklich eine Menge, Menge verschiedenen Porn. Also ich habe noch nie so viel Porn in meinem Leben geguckt wie auf Arbeit. auch eine krasse Erkenntnis. Und ich muss wirklich sagen, also ich weiß nicht, ob das früher irgendwie anders war. Ich habe jetzt natürlich nur die KonsumentInnen-Sicht von heutzutage oder von jetzt den letzten Jahren irgendwie auf dem Schirm. Aber ich muss wirklich sagen, ich sehe so viele verschiedene Formen von Vulven, die sich mit meinem privaten Sexleben, mit meiner privaten Erfahrung auch total deckt. Also das, was ich im Porn sehe, ist genauso vielfältig wie das, was ich in meinem Privatleben irgendwie sehe und mit PartnerInnen da irgendwie erlebe oder mit SexpartnerInnen. Und deswegen finde ich, also man sollte auch immer alles kritisieren. Ich bin total dafür, dass wir einen kritischen Blick auf Dinge haben und auf Themen. Aber ich glaube, manchmal sollte man sich vielleicht dann doch noch ein, zwei andere Beispiele angucken, bevor man irgendwie so sagt, ja, die haben ja alle so perfekte Muschis. Nicht so, wie ihr das denkt. Und ich habe auch noch nie erlebt, wie gesagt, ich habe auch eine asymmetrische Pussy. Ich wurde noch nie da irgendwie drauf angesprochen oder da irgendwie, also ich hatte da noch nie irgendwie Probleme mit. Und ja, also ich glaube, da das ist einfach, ja, das ist so ein Vorteil, was mich wirklich die letzte Zeit so ein bisschen irgendwie aufstößt. Und ja, ansonsten gibt es natürlich noch sehr, sehr viele andere Vorteile über Pornos. Vielleicht kann ich auch so jedes Mal mit so einem Vorurteil oder so kommen, mit einem Vorurteil aufräumen. Was fällt euch denn noch so ein an Vorurteilen? Das würde mich mal interessieren. Lasst mir mal eure Vorurteile da oder die Vorurteile, die euch ja so begegnen. Und dann ja, kann ich ja mal zu den verschiedenen Stellungen beziehen. Das war heute das perfekte Muschi-Vorurteil. So, und dann würde ich sagen, gehen wir mal zur Frage 2. Auch eine, ja, auch eigentlich eine sehr, sehr tiefe Frage. Und zwar die Frage, fühlst du dich sexualisiert und objektifiziert in dem Job, den du machst? Das ist so eine Frage, die einem oft mal gestellt wird mit so einer gewissen Sorge, wird da an einen rangetreten und so, ja, aber wie findest du das denn jetzt irgendwie, ne, wenn du Leuten begegnest und dann sagst du, was du machst oder die wissen, was du machst und so. Ja, fühlst du dich da nicht automatisch sexualisiert oder objektifiziert oder in deinem Beruf, wenn du einfach vor der Kamera da irgendwie Sex hast, ist das nicht, ja, fühlst du dich da nicht ja irgendwie auch degradiert oder einfach heruntergebrochen, also gar nicht in deiner Gänze gesehen als Mensch? Und ich muss sagen, dass ich in Bezug auf diese Frage vor allem positive Erfahrungen gemacht habe, gerade im Erotikbereich. Also ich weiß, dass ich mich unfreiwillig in meinem Alltag, seitdem ich denken kann und seitdem ich weiblich gelesen bin auch, also auch schon als Kind und Teenager, oft auch sexualisiert gefühlt habe. Oder so im Nachhinein, oder dass so Sachen passiert sind und dann im Nachhinein oder Jahre später einem so bewusst wurde, ah, deswegen wurde so und so mit mir umgegangen, weil ich einfach ja irgendwie so sexualisiert gesehen werde, so dass man, ich weiß noch, ich hatte meine Brüste sind sehr, sehr schnell gewachsen, so als ich hatte ganz lange gar keine Brüste und dann sind die sehr, sehr schnell gekommen und ich habe immer sehr enge Sachen angezogen und immer so Rollkragenpullover auch und dann als ich dann so gefühlt mit so 17 endlich schnell Brüste hatte, ich habe mich nicht anders angezogen und ich hatte auch zu meinen Brüsten gar kein sexuelles Gefühl. Also sie waren für mich gar kein sexuelles Organ oder hatte gar kein sexuelles Thema mit diesen Brüsten. Und mir kam aber immer öfter so der Kommentar so um die Ecke, oh, du ziehst dich aber sexy an. Und ich war so, und es war oft, wenn ich so einen Rollkragenpullover anhatte. Na, weil die halt krass eng aussehen. Jetzt mittlerweile sehe ich das auch. Ich fand das auch sexy, wenn eine Frau mit großen Brüsten oder auch mit kleinen, aber mit großen, das wirkt halt schon krass, weil das halt alles so eng anliegend ist. Aber damals, ich habe gar nicht verstanden, was die Leute denken oder meinten. Ich war so, hä, aber ich habe den Rollkragenpullover an. Und ich finde, das ist ganz, ganz schön krass, dass wir Menschen und Teenagern, die noch gar nicht in ihrer Sexualität irgendwelche Erfahrungen gemacht haben oder ja, überhaupt gar nichts damit am Hut haben, noch nicht, solche Kommentare von Dates knallen irgendwie. Also ich finde das wirklich grenzwertig. Und solche Sachen sind dann halt auch vor allem einfach, ja, dann passiert, wenn ich mich gar nicht in einem sexuellen Feld bewegt habe, sondern einfach in so einem Alltagsfeld oder in einem früheren Job von mir. Ich habe früher so Messen mitgeholfen zu organisieren für einen Verein für erneuerbare Energien. Und die dann den Kaffee holen durfte für die Mitgliederversammlung auf diesem Kongress, war denn wer? Ja, ich. So, ich hatte auch einen Kollegen, ich war auch mit dem da, der wurde nie gefragt. Immer nur ich musste den Kaffee holen. Und irgendwann habe ich mich dann auch irgendwie blöd gefühlt und dachte ich mir so, nur weil ich irgendwie ein blondes, junges Mädel bin, kann ich jetzt irgendwie hier für alle alten Säcke sozusagen in Kaffee irgendwie holen. Da habe ich mich sehr viel mehr sexualisiert und objektifiziert gefühlt, als wenn ich zum Beispiel im Bikini oder oben ohne oder im Outfit auf der Venusmesse stehe und einfach weiß, in was für einem Bereich ich mich da bewege und mich ja auch damit auseinandergesetzt habe mittlerweile. Und ich mich ganz bewusst dazu entscheide, mit einer Rolle, die ich dann einnehme oder mit einer Energie auch zu kokettieren und zu spielen. Das mache ich auch, weil es mir Spaß macht. Und wenn dann Leute zu mir kommen, weil sie toll finden, was ich mache und da irgendwie aufgeregt neben mir stehen, dann oder mir auch sagen, dass sie auch meine Art mögen und so. Also ich fühle mich mittlerweile in meinem Leben und in meinem Beruf sehr viel ganzheitlicher gesehen und akzeptiert, auch als Mensch, als jemals zuvor. Und natürlich spielt meine Sexpersona, sage ich jetzt mal, eine sehr, sehr erhebliche Rolle, aber eben genau so, wie ich das zulasse. Und nicht immer ist das auch so total trennbar, ne? Also man hat ja nicht die eine Sexpersona, die eine privat nicht Sexpersona, ne? Das ist ja auch, das hängt ja auch alles ein bisschen zusammen. Aber also für mich war der Weg in die Erotikbranche auch ein sehr empowernder Weg, und ich habe in Großteil der Fälle mich auf Akzeptanz und auch Wertschätzung gestoßen, dass ich auch das Gefühl habe, egal was ich mache, es wird jetzt nicht nur, weil ich es mache, wird es nicht automatisch von mir erwartet. Natürlich gibt es einzelne Individuen, die dann irgendwie denken, nur weil du Porn machst, stehst du jetzt da oder dafür vielleicht auch zur Verfügung. Da kann man halt sagen, hör mal Freundchen, nee. Also nur weil ich Porn mache, musst du mir jetzt keine Nachricht schreiben mit irgendwie eine Nacht 500, geht klar. So, also ist halt respektlos, so was soll der Scheiß. Du kannst mich das fragen, aber bitte mit einer Anrede und einer freundlich formulierten Frage. Das wäre schon ganz nett. Also sowas. Aber grundsätzlich, ja, muss ich wirklich sagen, ich bin da sehr, 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 sehr happy, wie das irgendwie gelaufen ist. Und wir sollten uns alle mal darüber Gedanken machen, wie wir Menschen, grundsätzlich Menschen, sexualisieren in unserem Alltag. So. Und ja. Punkt. So, ihr Lieben, Frage 3 kommt jetzt noch. Und ich glaube, die Frage zielt auch auf was Bestimmtes ab, aber sie wurde, ich sag euch jetzt erstmal, wie sie gestellt wurde. Gestellt wurde sie mit: Was machst denn du so vor und nach dem Dreh? Was sind denn vielleicht so deine Routinen? Und ich glaube aber auch, die Frage war so ein bisschen gemeint: Was macht denn ihr miteinander noch nach dem Dreh? Und das scheint schon die Leute sehr dazu zu interessieren. Also erstmal zu so Routinen. Es ist sehr, sehr schwer beim Drehalltag von egal wem von Routinen zu sprechen, weil jeder Dreh ist auch so unterschiedlich. Den einen Dreh hast du irgendwie um die Ecke, ein paar Stunden. Den anderen Dreh hast du irgendwie, weiß ich nicht, in einem anderen Land und der muss lange vorbereitet werden. Bei dem einen Dreh hast du ein langes Skript, bei dem anderen Dreh wird eher improvisiert. Also ich glaube, in jedem Fall bereitet man sich halt einfach auf den Dreh vor. Wenn der mehr Vorbereitung braucht, ein bisschen Skript lernen, dann ist das das. Wenn er nicht so viel Vorbereitung braucht, dann ist die Routinenvorbereitung davor halt duschen, rasieren, wenn man das möchte, schminken, wenn keine Visagistin da ist, und sowas halt. Also das Outfit zusammenlegen, natürlich einen Test machen, den man ja auch gut planen muss, weil der muss ja dann auch da sein für den Tag. Den kann man dann nicht einen Tag vorher machen. Es sei denn, man will Unsummen an Geld für einen super, super schnellen Test bezahlen. Genau, also einfach so Sachen, dass man einfach weiß, ich habe alles irgendwie rausgelegt, ich habe mich irgendwie vorbereitet und fühle mich ready for shooting. Genau, und dann, ja, dann plant man schon auch manchmal auch so ein, so was man so isst. Je nachdem, weil man dann irgendwie weiß, okay, ja, wenn ich jetzt irgendwie fette Pizza am Abend vorher esse, dann fühle ich mich so ein bisschen aufgebläht oder so. Ich esse ungern irgendwas mit Bohnen am Vortag, weil ich dann das Gefühl habe, dass ich pupsen muss die ganze Zeit. Hülsenfrüchte gar nicht gut. Und Paprika ist mir in letzter Zeit aufgefallen. Ich muss immer pupsen, wenn ich Paprika esse. Ja, also sowas würde ich dann halt, da kennt halt jeder so seine wie sein Körper funktioniert. Und für Analszenen zum Beispiel auch, dann irgendwie, ja, will man am Abend vorher dann was essen oder lieber nicht. Ich kenne auch DarstellerInnen, habe ich auch oft so gemacht, dass ich am Abend vorher dann nicht unbedingt was gegessen habe. Was mir im Übrigen super gegen den Strich geht, wenn so eine Vorbereitung auf den Dreh dann schon so meine, ich esse sehr, sehr gerne und ich finde Essen zu zelebrieren so supi. Und wenn ich dann abends Bock auf was habe und dann das nicht essen kann, weil ich mir so denke, dann fühle ich mich morgen nicht so gut, weil dann muss ich vielleicht irgendwie auf Toilette gehen und das ist eine Analszene und dann fühle ich mich nicht so clean. Oh, dann nervt mich das ja schon, wenn dann irgendwie diese Planung für den nächsten Tag. Ich werde ja nur für den Dreh bezahlt. Ich werde ja nicht dafür bezahlt, dass ich jetzt hier abends nichts esse. Aber ist halt dann, gehört dann zur Vorbereitung. Ist ja auch meine freie Entscheidung. Genau, aber das hat mich immer ein bisschen genervt. Aber das sind dann halt so Vorbereitungen. Da muss man halt selber mit sich so planen. Und nach einem Dreh finde ich das persönlich total schön, gerade wenn man so ein paar Leute am Set hat. Und ja, genau, da waren halt einfach ein paar Leute involviert. Wenn man dann irgendwie noch so zusammen ein bisschen irgendwie sitzt und vielleicht noch was isst oder vielleicht sogar essen geht. Also so ging es mir auch, wenn ich dann irgendwie im Ausland war, um zu drehen, dass man dann am Abend irgendwie gesagt hat, jetzt treffen wir uns nochmal in dem Restaurant und essen da nochmal. Das finde ich total nett, weil du lernst natürlich alle in so einem Berufskontext kennen und auch halt den Darsteller, die andere Darstellerin, ja auch hast du jetzt irgendwie so körperlich sehr schnell kennengelernt, in Anführungszeichen kennengelernt und dann irgendwie diese Gespräche, die man grundsätzlich normalerweise vorm Sex hat, dann nach dem Sex, beim Essen, mit Anziehsachen, mit Klamotten zu haben, finde ich eine sehr, sehr erfrischende Abwechslung von Dynamik einfach. Und ja, weil man würde denken, man hat so eine gewisse Vertrautheit dann manchmal, aber also man lernt die Person halt komplett von neu auch kennen, auch wenn man gerade mit der Sex hatte. Und gleichzeitig ist halt so eine gewisse Vertrautheit schon da. Und das finde ich eine ganz spannende Dynamik. Und einfach mit dem ganzen Team irgendwie nochmal essen zu gehen, das ist so ein schöner Projektabschluss. Das hat mir immer sehr gut gefallen. Aber darauf, wo die Frage eigentlich, glaube ich, drauf abgezielt ist ein bisschen, ich schlafe nicht noch mit den DarstellerInnen nach dem Drehen im Hotelzimmer und wir haben eine heiße Nacht. Also ist mir noch nie passiert. Kann vielleicht sein, wenn die Dynamik so krass ist und du eh den Abend nichts anderes vorhast und du dir dann denkst, hey, wir sind hier irgendwie noch in einem geilen Airbnb, komm, lass noch die Zeit irgendwie nutzen und voll die hotte Night haben. Aber das finde ich, also ich war dann auch immer froh, wenn dieser körperliche Teil einfach abgehakt war. Aber eine Dolly zum Beispiel, alle, die die Folge mit Dolly Dyson gehört haben, die macht das ja sehr, sehr gerne mal. Also die hat ja da gerne nochmal irgendwie Sex, hat sie erzählt. Ja. Also jeder wie er will, schließe auch nicht aus, das ist, also ich verstehe schon, wenn das möglich ist, aber in der Regel mache ich dann lieber, habe ich lieber mit den Leuten dann noch ein Getränk und Gespräche, das gerne, aber diese Körperlichkeit, das reicht dann, das reicht dann auch und dann genau bin ich auch happy über alles andere erstmal wieder. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, das war's, aber nur fast mit dieser diesmaligen Folge Lip Tease Shorts, weil wir haben noch eine kleine Ankündigung zu machen für alle, die bis jetzt die Shorts gehört haben. Aber die sind ja nur so kurz, die hören sich ja schnell weg, würde ich mal sagen. Aber wir haben eine ganz, ganz coole Sache und zwar ist am Notizzettel raus oder Kalender im Phone. Am 31.08., am 31. August ist im Sage Beach, das ist in der Köpenicker Straße, ist im Sage Beach der Kinky Market. Und ich war ja schon, wir sind da mit Lip Tease eingeladen, für diesen Kinky Market unter anderem eine Live-Podcast-Aufnahme zu machen. Und ich freue mich da so sehr drauf. Ich durfte schon auf dem Kinky Spring Market dieses Frühjahr da mal sein und so ein bisschen was von mir erzählen. Und dieses Mal sind wir da offiziell mit Lip Tease eine Live-Podcast-Aufnahme mit einem Gast, über den ihr euch so, so freuen werdet. Die Person auch mal in live zu sehen, kann ich mir vorstellen, könnte sehr interessant für den einen oder anderen sein. Wir verraten noch nicht, wer es ist, aber so viel sei gesagt, die Person war schon mal bei mir im Podcast. Ihr könnt ja mal raten und guessen und uns sagen, wer ihr glaubt, wer es ist. Wir announcen das dann davor auf jeden Fall nochmal. Und auch die Zeiten und so, also das ist so ein Market, ein Kinky Market, der wird wieder über einen Tag stattfinden und ja, wir werden da mit Lip Tease wahrscheinlich einen kleinen Stand haben, aber darüber hinaus eben auch so, ja, denke mal so ein Stündchen, eine kleine Podcast-Aufnahme. Und ich würde auch super gerne einbinden, dass ihr uns Fragen stellen könnt. Und da könnt ihr halt live mich sehen, live den Gast, die Gästin sehen. Und genau, der Tim wird auch mit von der Partie sein. Und dann, ja, können wir uns da mal ein bisschen unterhalten. Das ist doch nice, oder? Schreibt euch das bitte alle ein, kommt da bitte alle fleißig, folgt uns auf Instagram, auf unserem Liptease-Kanal, dass ihr da auch nicht verpasst, so kleine Infos auch, wann es genau ist, wie viel Uhr. Aber erstmal der 31.8. im Sage Beach, der Kinky Market. So, ihr Lieben, dann würde ich sagen, wir hören uns bis dahin ja eh nochmal, aber dass ihr das schon mal wisst und wir uns ganz doll freuen können. Und ja, Dankeschön fürs Zuhören dieses Mal von eurer Gabi und habt eine ganz, ganz schöne Woche. Muah!